Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Fundamente, das haben wahrscheinlich fast alle Häuser gemeinsam. Ich hoffe es zumindest. Ich bin kein Architekt. Ich glaube, hier sind auch nicht so viele Architekten unter uns. Ich kenne Architekten. Aber ich stelle mal die große Hypothese auf, dass fast alle Häuser ein Fundament haben. Und spannend ist zum Beispiel auch, man sieht sie nicht. Aber alle hoffen darauf, dass sie da sind. Also ich zumindest hoffe, dass sie da sind, weil wenn sie nicht da wären, würde ich wahrscheinlich mit relativ nervösen Zuckungen in meinem Haus sitzen und hoffen, dass es nicht über mir zusammenfällt. Ein Fundament ist das A und O. Bevor überhaupt irgendeine Bodenplatte gegossen wird oder eine Wand hochgezogen wird, braucht es ein Fundament. Ob das nun ein Streifenfundament ist oder ein anderes, da gibt es ja noch mehrere, das sei mal dahingestellt. Aber das muss ordentlich sein. Das bewahrt nämlich das Haus davor, dass es einfach zusammenklappt, dass die Erde sich auftut und am Ende nichts mehr da ist. Ein Fundament ist lebenswichtig für ein Haus. Ich lese den vorgeschlagenen Predigttext, wobei das stimmt nicht ganz. Ich setze etwas früher ein und höre etwas früher auf, weil mir der Zusammenhang da etwas besser erschien. Der Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 5 bis 11. Nun, welche Aufgabe hat denn Apollos? Oder welche Aufgabe hat Paulus? Wir stehen im Dienst des Herrn. Durch diesen Dienst seid ihr zum Glauben gekommen. Und jeder von uns dient dem Herrn mit den Gaben, die er vom Herrn bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es zählt nur Gott, der es wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend seinem eigenen Einsatz. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Aber ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Dass die Gemeinde in Korinth ein paar Probleme hatte, ist vielen von uns bekannt. Diese Gemeinde war kompliziert. Aber bevor wir zu hart ins Gericht mit dieser Gemeinde gehen und sagen, wie kann man denn nur so doof sein, sollten wir aufpassen. Es ist eine Gemeindegründung und es gab damals noch keine großen Gemeindeverbände oder Leute, die man fragen konnte. Da ist eine neue Glaubensrichtung in eine Welt gefallen, die diesen Glauben noch nie gehört oder gekannt hat. Da sollten wir immer sehr barmherzig und sehr gut aufpassen. Aber was war denn das Problem bei dieser Textstelle? Es ist das klassische Gemeindegründungsphänomen-Problem. Es ist das Problem, dass Menschen glorifiziert werden bis sonst wohin. Das ist nicht nur ein Problem von den Korinthern, das kennen wir auch, die Stadtmission und alle anderen Gemeinden, die irgendwann mal gegründet worden sind. Und das haben alle Gemeinden gemeinsam, sie wurden mal gegründet. Und wenn ich hier in diese Gemeinde hineinhorche, dann werden da auch Namen genannt in aller großer Begeisterung und was diese Namen alles getan haben und wie toll sie waren. Und das war damals in Korinth auch ein Problem. Da wurde der Paulus auf einen Sockel gehoben, wo er nicht hingehörte. Und der Apollos wurde von einer anderen Fangemeinschaft auf den Sockel gehoben. Und da waren auf einmal zwei, die zu einer relativ ähnlichen Zeit gewirkt haben. Und beide hatten ein gewisses Fanlager in der Gemeinde. Kennen wir. Ist nicht fremd. Und hier geht Paulus richtig, richtig hart ins Gericht. Sagt er, was ist denn bei euch los? Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht nicht darum, wer ich bin oder wer Apollos ist, wer was gemacht hat. Es geht um was ganz anderes. Aber ihr habt es nicht begriffen. Ihr zieht euch an Namen hoch. Und dabei verliert ihr das Wesentliche, nämlich Jesus Christus, das Fundament, die Grundlage. Darum geht es doch. Ob ich jetzt gegossen habe oder gepflanzt habe, egal, Gott ist es sowieso der Einzige, der das Wachstum geschenkt hat. Paulus kristallisiert meiner Meinung nach so einige wenige ganz spannende Punkte heraus, an denen er den Korinthern zu verstehen gibt, worum es wirklich geht. Und ich habe das mal versucht, in drei Punkten zusammenzufassen. Das erste ist, es ist nur ein kleines Wort und es kommt nur einmal vor im Text, aber wenn man sich mit Paulus beschäftigt, weiß man, wie wichtig es ist. Es steht in Vers 10 unseres Textes. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat. Gnade. Wir wissen sehr genau, dass die Gnade Gottes im Leben von Paulus eine fundamentale Bedeutung hatte. Paulus war ein frommer Mann, schon immer. Paulus hatte schon immer ein Herz für Gott und wollte Gott gefallen. Und er war nicht nur einer, der Gott lieb hatte, er hat das Ganze auch zu seinem Beruf gemacht, mehr oder minder. Er war ein Gelehrter. Er hat sich mit den Schriften des Alten Testaments beschäftigt und hat darin studiert und wollte ganz, ganz, ganz dolle Gott gefallen. Mit aller Kraft, die er hatte. Und da war so eine neue Glaubensrichtung. Die war ihm suspekt und die war komisch. Die beteten da einen Jesus an. Das konnte nicht sein. Das war doch gegen all das, was er eigentlich bisher gelesen hatte. Also wurde er zum Verfolger in seinem Eifer. Er hat Gott geliebt, das dürfen wir nie vergessen. Und in seinem Eifer hat er angefangen, diese erste Gemeinde zu verfolgen. Er ist übrigens, das dürfen wir auch nicht vergessen, Zeit seines Lebens Pharisäer geblieben. Das sagt er auch mit stolzer Brust. Dann kam es zu einem Erlebnis, das sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Er war wieder einmal in der Mission unterwegs, Menschen einzubuchten. Und vor der großen Stadt Damaskus hat er eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die sein ganzes Leben umdreht. Er sieht auf einmal ein Licht am Himmel, stürzt zu Boden. Und Jesus fragt ihn, warum verfolgst du mich? Ich bin der Jesus, ich bin der Christus, den du verfolgst. Das ist eine Lebenserschütterung. Da bricht der Auferstandene, es ist ein Kuss aus der Ewigkeit, in diese Zeit hinein. Paulus ist nicht nur geplättet, er ist blind. Er fastet und sieht erstmal keinen mehr, ist einsam. Und dann kommt einer vorbei, der ihm die Hände auflegt, ihn segnet und ihm erzählt und ihm deutet und auslegt, was Paulus eigentlich erlebt hat, der Hananias. Und seitdem läuft das Leben von Paulus anders. Er hat diese unbedingte Gnade in seinem Leben erlebt. Auf einmal ist da Liebe in sein Leben gefallen, diese ewige Liebe, nicht so eine Schmetterlingsliebe, sondern Liebe, die den Tod besiegt hat. Liebe, die unbedingt ist, also ohne Bedingung. Liebe, die kein Werk braucht. Liebe, die einfach so unfassbar ist. Mit dieser Liebe ist Paulus in Berührung gekommen. Mit dieser Kraft des Auferstandenen. Hast du diese Gnade in deinem Leben erlebt? Hast du diese Gnade Gottes in deinem Leben gespürt? Und wenn ja, was hat sie in deinem Leben verändert? Wo haben sich Sichtweisen von dir geändert, als du mit der Gnade Gottes in Berührung gekommen bist? Gerade bei Paulus erleben wir, was das für ein Perspektivwechsel bedeutet. Man hat den Eindruck, seine ganze diesseitige, sein diesseitiges Dasein, also das Leben, was er lebt, ist gespeist von der Perspektive Ewigkeit. Und das macht etwas mit ihm. Es macht, dass er furchtloser wird. Und dass er anfängt, sein Leben in einer neuen Relation zu betrachten. Das Leben hat die Relation Ewigkeit. Und aus der Perspektive Ewigkeit lebt es sich offensichtlich anders. Das ist etwas, was in sein Leben hineinfällt. Mehr noch, es ist nicht nur die Gnade, die in sein Leben hineinfällt, sondern auch Befähigung. Und das ist der zweite Punkt. Auch ein kleines Wort, ein Verb in unserem Text in Vers 10, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat. Jeder, der in Kontakt mit dieser Gnade Gottes gekommen ist, jeder, der Jesus in sein Leben einlädt und mit ihm leben will, der wird erleben, dass er eine Gabe bekommt, dass seine Gaben sich ganz neu aufstellen. Jeder hat eine Gabe Gottes bekommen. Das passiert einfach, wenn Gottes Geist in das Leben eines Menschen tritt. Das berichtet uns schon das Alte Testament. Da, wo Gottes Geist in das Leben eines Menschen fällt, bekommen die Menschen auf einmal irgendwie eine besondere Fähigkeit im Handwerk, damit sie einen Tempel bauen. Sie bekommen eine besondere Fähigkeit zur Leitung eines ganzen Volkes. Das sehen wir bei David oder auch bei seinem Vorgänger Saul. Und im Neuen Testament gibt es auch ganz, ganz viele Gaben, die uns die Bibel berichtet. Und dieser Gabenkatalog ist gar nicht vollständig. Er ist so unglaublich groß. Und an mehreren Stellen im Neuen Testament wird uns von diesen Gaben berichtet. Ich mache mal ein Beispiel aus Römer 12. Da heißt es ab Vers 6, wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das mit in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Und im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, haben wir auch nochmal so einen Gabenkatalog. Im Epheser gibt es das auch nochmal. Wir haben Gaben bekommen, wenn wir in diesen Kontakt mit der Gnade Gottes gekommen sind. Du weißt nicht, was deine Gaben sind? Dann frag. Frag jemanden aus der Gemeindeleitung, frag mich, frag Sina. Jeder hat sie. Wirklich. Und es ist kein Zeichen von Demut, wenn man meint, ich bin so klein und ich habe doch nichts und Gott hat mich nicht bedacht. Das ist falsch. Dagegen spricht Jesus übrigens auch sehr, sehr deutlich. Das hat nichts mit Demut zu tun, das ist ein Minderwertigkeitskomplex. Jeder von uns hat eine Gabe und die sollen wir einsetzen. Die sollen wir vermehren. Damit sollen wir wuchern. Damit sollen wir großzügig umgehen. Warum? Und wozu? Du hast ja deine Gabe nicht für dich selbst bekommen, damit du dich besser fühlst, sondern ganz konkret ist damit ein Auftrag verbunden. Auch das merken wir ja in unserem Text. Vers 8, derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Es geht um eine Aufgabe. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Sie ist zwar gemeinsam, in dem Sinne, dass es um die Verkündigung geht. Welche Verkündigung? Die der Gnade, die von Jesus. Das ist unsere Aufgabe, das ist der dritte Punkt. Worum geht es? Es geht darum, dass Menschen dieses Fundament, von dem wir eingangs sprachen, in ihrem Leben kennenlernen, weil es das Beste ist, was es für das Leben gibt. Es gibt nichts Wichtigeres. Das ist die unbedingte Botschaft. Das ist die Botschaft der unbedingten Liebe, eine Liebe, die keine Bedingung hat. die kein Werk voraussetzt. Es ist die Botschaft der Liebe. Es ist die Botschaft der Gnade in einer gnadenlosen Welt. Ganz ehrlich, diese Welt zerfleischt sich doch. Jeder hat Recht. Jeder weiß es besser. Jeder meint, dem anderen etwas sagen zu müssen, in aller Lieblosigkeit und in allem Hass. Diese Welt braucht eine Botschaft der Liebe, der echten Liebe, der Liebe, die sich aus der Ewigkeit speist. Eine Liebe, die eine Ewigkeitsperspektive hat. Liebe Gemeinde, es geht doch am Ende nicht darum, wer Recht hat. Paulus, auch hier wieder Korinther übrigens, da gab es auch eine Menge Lieblosigkeit, er mahnt uns da auch zu. Bei allem Einsatz aller Gaben geht es immer um eins, um die Liebe. Es geht um die Liebe. 1. Korinther 13, die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, wie oft ereifere ich mich. Sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, wie oft bin ich taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar. Oh, die Corona-Zeit hat mich sehr reizbar gemacht. Sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in fremden Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird ein Ende finden. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Endgültige kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Die Liebe. Es geht um Liebe. Liebe für diese Welt. Liebe, die sich aufopfert. Ich kenne so viele Menschen, die in dieser Liebe schon unterwegs sind, auch in dieser Gemeinde, die ihre Gaben dazu einsetzen, damit Menschen genau damit in Kontakt kommen. Lasst uns da weitermachen. Lasst uns nicht aufhören. Lasst uns unsere Gaben vielfältig einsetzen. Es kann sein, dass du nicht reden kannst. Ja, nicht jeder ist dafür geschaffen, auf einer Bühne zu stehen und zu predigen. Und trotzdem hast du eine Gabe, mit der du diese Liebe Gottes verkündigen kannst. Es kann sein, dass du nicht gut handwerken kannst. Ich. Und trotzdem habe ich aber eine Gabe, um diese Liebe in dieser Welt zu verkündigen. Jeder hat eine andere Gabe, um diese Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Ich habe gerade den Gabenkatalog vorgelesen. Da steht, wenn jemand Mut machen kann, dann mache er das. Mensch, vielleicht bist du Chef von Mitarbeitern. Vielleicht führst du ein kleines Team. Da kannst du, wenn du diese Gabe hast, Mut machen. Da kannst du einen Unterschied machen. Da kannst du Mitmenschen motivieren und kannst ihnen was erzählen letztlich von der Liebe Gottes. Durch dein Handeln, durch dein Sein, durch dein Wesen. Das ist dein Auftrag. Oder du bist jemand, der einen Nachbarn hat, dem es nicht gut geht, der nicht mehr rauskommt. Und du bist vielleicht schon seit Jahren unterwegs und holst ihm die Einkäufe und kümmerst dich um ihn oder sie. Dann ist das Verkündigung dieser ewigen Liebe Gottes. Denn das machst du ja nicht, weil du von ihm Geld bekommst oder weil du dann von ihm Anerkennung bekommst, sondern du machst es aus der Motivation, weil Gott dir diese Gabe gegeben hat und damit Menschen mit diesem ewigen Gott in Kontakt kommen. Halleluja. Mach das weiter. Und ja, vielleicht war diese Corona-Zeit auch eine Zeit, wo du gemerkt hast und immer noch merkst, sie ist ja nicht vorbei, dass du rausgenommen bist, dass manches schwerfällt. Sortier deine Prioritäten neu. Hör nicht auf, mach weiter, das zu verkünden. Gerade jetzt brauchen Menschen diese Hoffnung, die dieses Evangelium in sich trägt. Mach weiter. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass Menschen ein Fundament in ihrem Leben bekommen, was wirklich trägt. Das merken wir doch gerade, dass es bei vielen Menschen fehlt. Also lasst uns dieses Fundament der Liebe Gottes verkünden. Dieses Fundament, das dich retten kann. Es geht darum, dass dein Leben gerettet wird. Und dass du dein Leben aus einer anderen Perspektive betrachten kannst. Und das muss in diese Welt hinaus. Das ist der ureigene Auftrag einer jeden Gemeinde, egal ob sie Stadtmission heißt, Erlöserkirche, Gemeinde Gottes. Das ist der Auftrag einer jeden Gemeinde, dass das in diese Welt hinauskommt. Weil das so wichtig ist, weil das unser Auftrag ist. Jede Kirche dieser Welt hat diesen Auftrag, diese Liebe zu verkünden. Bist du dabei? Machst du mit an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat? In dieser Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in den Bezügen, in denen du lebst. Du bist ein Fundamenteleger. Bist du dabei? Amen.